Zur Predigt haben wir den Bibeltext von Jesaja 52, Vers 53, Vers 2. Den möchte ich jetzt hier vorlesen aus der Lutherbibel. Denn es schoss vor ihm auf wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte weder Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Aber er war der allein Verachteste und von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht wertgeachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in der Irre, wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Soweit die Bibellese zur Predigt.
Ja, schönen Abend. Ich freue mich wieder einmal bei Ihnen und euch zu sein und das dann noch in dieser Passionszeit, wo wir uns ja auf Ostern hinbewegen und wo wir uns immer wieder neu bewusst werden, was Jesus da eigentlich getan hat. Und wenn man sich das mal so überlegt, dann ist das doch eigentlich ziemlich komisch. In unserer Welt, da haben wir viele große Menschen, auf die wir schauen. Viele Menschen, die irgendwie besonders sind, die großen Erfolg haben. Und wenn man einmal fragt, wer ist dein Held, dann sind das laut Duden so Menschen, die unerschrocken, mutig sind, die etwas Ungewöhnliches vollbracht haben. Tapferkeit, vielleicht sogar im Krieg, sodass sie Vorbilder sind. Es gibt da Helden in der Mythologie, in der Literatur und auch besonders tapfere Menschen sind Helden. Also, erfolgreich, gesund und stark. Das ist so das Bild, wie wir uns Helden vorstellen. Und wenn wir in unsere Welt schauen, naja, dann trifft das doch ganz gut zu. Wir schauen auf Menschen, dass sie Helden sind, weil sie jemanden gerettet haben. Oder wir schauen auf Helden, weil die was Besonderes tun. Wladimir Putin inszeniert sich so als Held, nicht? Der besonders stark ist, der auf einem Pferd dahin reitet, oberkörperfrei, stark, kraftvoll. Er ist der große Krieger, der kämpft. Und in der Ukraine, Zelensky genauso. Er ist vielleicht ein bisschen anders, aber auch er ist der große Held, der für die Ukraine kämpft. Das sind Menschen, die in unserer Gesellschaft als Helden gesehen werden. Sicherlich nicht von jedem gleich, aber insgesamt dann doch. Aber unser Bibeltext heute, der zeichnet ein ganz anderes Bild eines Helden. Es geht heute um Jesaja 53, ein Text im Alten Testament, der schon viele Jahrhunderte geschrieben wurde, bevor Jesus auf die Welt kam. Und die Hauptfigur hier in Jesaja 53 wird als Knecht Gottes beschrieben. Der Knecht Gottes, das ist in Jesaja, sind das jetzt ein paar auch verschiedene Personen. Und zunächst einmal ist es ja irgendwie das Volk Israel, was Gott als Knecht auserwählt hat, was seine Mission erfüllen soll. Aber wir lesen davon in Jesaja, dass Israel scheitert. Und so gibt es einen neuen Knecht, eine einzelne Figur, und die wird hier eben in Jesaja 53 beschrieben. Ein Held, aber eben so ganz anders, als wir ihn kennen. Niemand wegen seines Mutes, wegen seiner Erfolge oder Siege im Krieg. Nicht wegen Ausdauer, Stärke oder Tapferkeit, sondern ein Held auf eine ganz andere Weise. Und egal, ob du das schon hunderte Male gehört hast, ob du mit dem Evangelium aufgewachsen bist oder es vielleicht noch nie gehört hast, heute zum ersten Mal hörst, ich lade dich ein, dich ganz bewusst nochmal auf die Reise zu begeben, nochmal zu entdecken, wie besonders das eigentlich ist, wie dieser Mann uns vorgestellt wird. Und ich hoffe, dass wir alle uns von diesem Text ganz neu begeistern lassen können, von dem, was Jesus da eigentlich tut. Ich fasse Jesaja 53 mal insgesamt zusammen. Es ist für viele ein sehr komplizierter und schwer verständlicher Text, aber er handelt von einem Knecht. Von einem Knecht Gottes, der für viele leidet, der stellvertretend für andere die Schmerzen auf sich nimmt, der die Strafe für uns trägt. Er handelt vom Gottesknecht, der verachtet und erniedrigt wird, verschmäht und verabscheut. Aber am Ende, da wird dieser Gottesknecht eben erhöht und triumphiert. Diese Botschaft, wenn man es so zusammenfasst, ist uns ja eigentlich schon ganz gut bekannt aus dem Neuen Testament. Und hier wird Jesaja 53 auch in ganz vielen Stellen auf Jesus bezogen. Ne, besonders in Apostelgeschichte 8, da erzählt so der äthiopische Finanzbeamte Philippus, dass er diesen Text aus Jesaja da gar nicht versteht, was da eigentlich so stehen soll, dass er gar nicht weiß, von wem da gesprochen wird. Und dann erklärt ihm Philippus, hier geht es um Jesus. Und genauso sahen es Petrus und Paulus und auch Jesus hat ja schon gesagt, dass er sein Leben als Lösegeld für viele gibt und bezieht sich damit eben genau auf Jesaja 53 und sagt, dieser Mann, von dem ihr damals schon gehört habt, das bin ich. Und diese Stelle, die kannte eigentlich doch jeder in Israel vom Gottesknecht, von demjenigen, der sein Leben für viele geben wird. Und Jesus sagt, das bin ich, das ist mein Ziel. Als Jesus auf der Erde war, da wurde er erniedrigt. Er wurde verachtet und er hat für andere gelitten. Aber er hat auch den Tod besiegt. Und wenn wir heute auf Jesus schauen, dann ist es doch eigentlich unbegreiflich, dass Jesus das alles getan hat. Und genau mit diesem Eindruck beginnt Vers 1. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Ja, dass Jesus war auch für die Menschen zu seiner Zeit auch schon irgendwie schwer greifbar. Jesus, der war nicht reich, er kam nicht aus den Herrschaftspalästen der damaligen Welt. Jesus, dem sind auch nicht so viele nachgelaufen, weil er ein Topmodel gewesen wäre und besonders ausgesehen hätte. Sondern wir lesen in der Bibel, dass er ganz Mensch geworden ist, wie du und ich, in armen Verhältnissen. Ganz unwirklich, Gott wird Mensch. Und das haben wir vielleicht schon ganz oft gehört, aber es ist doch so unbegreiflich. Das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Man kann sich ja noch nicht mal vorstellen, dass irgendwie König Charles III. Oder Queen Elizabeth, wenn sie noch gelebt hätte, zu uns kommen würde und sagen würde, ja, ich lebe jetzt mal als Hartz-IV-Empfängerin für etliche Jahre in Deutschland. Das könnte man sich gar nicht vorstellen. Und selbst das wäre ja noch luxuriös mit den Verhältnissen vieler Menschen weltweit. Also, und das ist nur ein König auf der Erde. Aber Gott hat noch viel mehr gemacht. Und so heißt es auch in Vers 2, denn sein Knecht wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Und viele Zeitgenossen von Jesus haben das ja auch gesagt. Was ist denn da dran an diesem Menschen aus Nazareth? Er kommt aus so einer unbedeutenden Gegend. Er hat kein reiches Elternhaus. Was wollen wir mit diesem Menschen eigentlich machen? In Vers 3 heißt es dann, alle verachteten und mieden ihn. denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. Und vielleicht sagst du jetzt, naja, aber wir lesen doch in den Evangelien, dass ganz viele Menschen Jesus gefolgt sind, dass Tausende der Bergpredigt zugehört haben. Und das stimmt auch. Es gab auch Zeiten in Jesu Leben, wo es viele Menschen gab, die ihn abgelehnt haben, aber auch wo viele ihm nachgefolgt sind, wo viele auf ein Wunder gehofft haben, viele was sehen wollten. Aber letztendlich am Kreuz, da haben sich doch fast alle abgewandt. Tausende haben vorher gesagt, ja, diesem Jesus, dem wollen wir zuhören, von dem können wir Großes erwarten. Aber am Ende sind nur ganz paar geblieben. Von vielen Menschen wurde Jesus verachtet. Und bereits hier in Jesaja 53 ist das verheißen. Und der Text fährt fort und erklärt, warum der Gottesknecht leiden musste. Ich lese nochmal die Verse 4 bis 6 vor. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn man das im Alten Testament liest. Es gibt natürlich solche starken Prophetien wie hier, aber es gibt ja auch viele andere Passagen, wo vielleicht auch noch nicht gar nichts von Jesus steht oder dem, was kommt, aber wo Gott ja auch ganz klar das Evangelium schon zeigt. Und hier steht es doch auch noch einmal so klar, als Menschen haben wir die Strafe verdient, die Schuld. Und hier steht, dass der Gottesknecht das alles für uns auf sich nimmt. Jesus hat unsere Schuld getragen. Er hat dafür gelitten. Und im Text, da heißt es hier ganz einfach, er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und Jesus sagt es auch ganz einfach, er sagt, wer an mich glaubt im Neuen Testament, der hat das ewige Leben. Der muss gar nichts mehr dafür tun, der kann gar nicht mehr dafür tun. Und vielleicht bist du dir dessen auch super bewusst. Vielleicht geht es dir aber auch anders. Ich sprach vor einiger Zeit mit einer älteren Frau, die aus einer ganz frommen Gemeinde kommt. Könnte eure sein, ist es aber nicht. War älter als ihr alle. Und die Frau erzählte so, ich bin schon ein ganzes Leben in so einer Gemeinde. Und ich höre das Evangelium eigentlich jede Woche. Aber ich traue mich nicht. Kann ich das wirklich für mich in Anspruch nehmen? Ist es nicht auch irgendwie grausam, dass Gott so für mich gestorben ist? Ich kann das nicht annehmen, dass jemand anders für mich gestorben ist. Vielleicht geht es dir heute Morgen, heute Abend und morgen früh auch ähnlich. Und es gibt ja etwas, was dich aufhält. Und du sagst, ich kann das irgendwie nicht annehmen. Und vielleicht weiß das auch niemand anders hier. Vielleicht kennst du auch Menschen, die genau das sagen. Ich kann das nicht annehmen oder was anderes. Und ich möchte dich einladen, begib dich doch noch einmal auf die Reise. Lies doch vielleicht noch einmal das Johannesevangelium und bete zu Jesus. Jesus, wenn das wirklich stimmt, was du sagst, wer mich sucht, der wird mich finden. Dann zeig du dich doch auch in meinem Leben. Wenn du wirklich Gott bist und wenn das wirklich stimmt, dann hilf du mir doch auch, dass ich das annehmen kann. Und ich habe zu dieser Frau gesagt, das stimmt. Jesus, der hat ganz schön viel gelitten. Der hat ganz schön viel für uns getan. Und das ist auch viel zu groß, als dass das ein Mensch tun könnte. Das kann nur Gott. Ich habe zu ihr gesagt, jetzt überlegen Sie doch mal, Jesus ist doch schon gestorben. Sie können es annehmen, das Geschenk, oder nicht. Aber sie können nicht Jesu Tod wieder rückgängig machen. Er ist bereits gestorben. Und nehmen Sie es doch an, und da kann doch noch eine viel größere Liebe entstehen. Und die Bibel erzählt uns doch auch in den Evangelien, Jesus erzählt uns doch auch in den Evangelien, nicht einfach nur davon, dass wir umkehren sollen, dass wir uns unsere Sünden irgendwie damit aufhören sollen, sondern Jesus lädt uns doch noch in etwas viel Größeres ein. Das Evangelium ist doch nicht einfach nur, dass uns unsere Schuld vergeben wird. Sozusagen, dass unser Kontostand dann wieder bei Null ist, während er vorher ganz tief rot war. Sondern das Evangelium ist doch, dass wir Gottes Kinder werden dürfen. Dass Gott uns einlädt in die Liebe zu ihm. Weil er uns unendlich liebt und dass unser Kontostand, wenn man mal in diesem Bild bleiben will, dann unendlich im Plus ist. Der kann nie wieder negativ werden oder auch nur auf Null kommen. Ganz egal, was wir machen, das ändert nichts. Das kann gar nichts ändern. Das ist schon bei Plus unendlich. Mehr geht nicht. Und wenn du daran Zweifel hast, oder wenn du dich fragst, ob du das annehmen kannst, dann sage ich, du kannst und du darfst. Und Jesus ist schon für dich gestorben. Er möchte sich dir in Liebe zeigen. Und er möchte noch viel mehr. Er möchte auch mit dir leben. Er lädt dich ein, dass du Gottes Kind werden darfst. Und daraus kann noch viel mehr und etwas viel Schöneres entstehen. Und ganz treffend dazu heißt es in Vers 6, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Und manchmal ist das ja auch noch so in unserem Leben, dass wir so unsere eigenen Wege gehen. Dass wir uns wie Schafe wieder neu verirren. Und ich finde es unheimlich tröstlich, dass Jesus dieses Bild ja auch immer wieder im Neuen Testament aufgreift, dass er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin derjenige, der euch leitet durch euer Leben, durch Höhen und durch Tiefen. Und ich finde dieses Gleichnis da auch so unendlich tröstlich, wo Jesus davon spricht, dass der Hirte 100 Schafe hat und das eine Schaf geht verloren und der Hirte trägt es zurück. Selbst dann, wenn wir nicht mehr können, kann Gott und er trägt uns. Und genauso wenig, noch viel, viel weniger können wir ja für unsere Schuld irgendwie einstehen, da irgendwie etwas erreichen. Und so heißt es in Vers 10 dann auch, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab. Jesus gab sein Leben als Opfer für andere, für uns. In Vers 12 heißt es, er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. Er trug die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Wahnsinn, wenn man das so liest. Selbst ist Jesus unter den Verbrechern, wie ein Verbrecher gekreuzigt wurde auf Golgatha, ist hier schon angekündigt, lange bevor es hier eintrat. Und es wird noch einmal eindrücklicher, wenn wir uns den alttestamentlichen Hintergrund davon ansehen. Und den finden wir in Levitikus 16, in 3. Mose 16. Und dort geht es unter anderem um den Sündenbock. Und ein solches Opfertier finden wir auch bei manchen anderen Opfern im Alten Testament. Und man wählte somit das beste Tier aus, was man hatte. Das Beste, den wertvollsten Besitz. Und wenn man aus der Landwirtschaft kommt oder ein bisschen was von Zucht versteht, dann weiß man, das ist krass, wenn man das beste Tier Gott opfert und nicht behält. Und man legt seine Hand auf dieses Tier und identifizierte sich so mit dem Tier und sagte, dieses Tier, das stirbt jetzt für mich, für meine Schuld, für das, was ich im Leben falsch gemacht habe, wo mir der Weg zu Gott versperrt ist. Und es stirbt, damit meine Beziehung zu Gott wieder aufrechterhalten wird. Man hat dann gesehen, wie dieses Tier geschlachtet wurde, das Blut des Tieres. Und nun in Jesaja 53 wird angekündigt, dass genau der Gottesknecht eben dieses Opfer ist, dieser Sündenbock. Und wir wissen vom Neuen Testament aus, dass Jesus genau das getan hat. Für uns wurde er gequält, Gottes Knecht litt für uns als Stellvertreter an unserer Stadt. Und ich finde, das ist so ein Bild, was man sich immer wieder sehr schwer vorstellen kann. In der ganzen Größe, in der ganzen Komplexität. Es ist so ungeheuerlich, was Jesus hier eigentlich in unserem Leben macht. Und sehr eindrücklich fand ich daher eine Geschichte, die mir in Düsseldorf aufgefallen ist. Da habe ich ein Praktikum gemacht. Und mitten in der Stadt, an der Kreuzung, da steht der Turm der Rochuskirche. Und man fährt darauf zu. Und schon von Weitem sichtbar hängt da eine große Figur am Turm der Stadt. 5 Meter hoch, diese Figur. Eine Darstellung des Gekreuzigten, wie er beide Arme ausstreckt. Für jeden sichtbar in der Stadt, man fährt genau drauf zu. Und wenn man diese Figur sich näher anschaut, dann erkennt man eine Nummer am Unterarm. Die Nummer des Priesters Maximilian Kolbe. Genauer seine Häftlingsnummer. Maximilian Kolbe wurde nämlich in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Und ein anderer Häftling hat damals versucht zu fliehen und wurde auf der Flucht kaltblütig erschossen. Und als Vergeltungsakt hat der grausame Lagerführer wahllos 10 Menschen ausgewählt. Und für diesen einen sollten jetzt 10 sterben. Als Rache und auch als Zeichen der brutalen Vergeltung sollten sie in einem Hungerbunker elendig verhungern oder ersticken. Diese Menschen, die eh schon abgehungert waren und sich kaum noch auf den Beinen hielten. Und einer dieser 10 Menschen brach in lautes Klagen aus. Und er floh den Lagerführer an, ihn zu verschonen. Er sagte, er hat Frau und Kinder und hoffte, seine 2 Kinder und seine Frau wiederzusehen. Und da trat der Priester Kolbe hervor und er bat den grausamen Lagerführer, dass er doch sterben dürfte, anstelle dieses Familienvaters. 14 Tage lang hungern er und die anderen 9. Und Kolbe tröstete sie, er betete mit ihnen und er sang mit ihnen. Und als er und 4 andere nach 2 Wochen noch immer nicht tot sind, werden sie dann von der SS vergiftet. Kolbe gab sein Leben für diesen Familienvater, der überlebte und erst 1995 starb. Vom Opfertod Jesu inspiriert, gab auch Kolbe sein Leben für einen anderen. Ein Opfer, ein Geschenk, das unbegreiflich groß ist. Mich hat diese Geschichte sehr berührt. Denn so auf zwischenmenschlicher Ebene, da wird ja noch einmal deutlich, was das eigentlich bedeutet, für jemand anderen zu sterben. Und Jesus, der hat ja noch so viel mehr gemacht. Und diese Geschichte zeigt doch noch auf einmal, wie unfassbar doch Jesu Tod ist, wo wir schon den Tod dieses einen kaum begreifen können. Und hat mich dankbar werden lassen. Jesus' Tod war beispiellos. Was für einen Gott haben wir? Ein Gott, der für uns leidet. Ein Gott, der als Knecht verachtet und verraten wird. Ein Gott, der zu uns kommt und der bei uns ist. Der uns nicht alleine lässt. Ein Gott, der hier an dieser Stelle eben nicht der große Held ist, der nicht zu uns als siegreicher Feldherr kommt, sondern als Knecht, um zu leiden. Jesus wurde gemieden. Er hat voller Schmerzen alles ertragen, wurde verachtet. Er ist ein Gott, der für uns leidet. Und das ist der Aspekt, den Jesaja 53 uns so mitgibt. Aber darin, in Jesu Tod, liegt ja auch noch ein anderer Aspekt, den ich finde, der auch ganz wichtig in der Passionszeit ist. Denn ich jetzt nicht untergehen darf, denn Jesus ist ja nicht nur ein Gott, der für uns leidet, sondern er ist auch ein Gott, der mit uns leidet und der bei uns leidet. Ein Gott, der mit uns leidet. Als wahrer Mensch, da hat Jesus ja wirklich gelitten. Er hatte unglaubliche Schmerzen am Kreuz. Die Last der Schuld der ganzen Welt auf den Schultern zu tragen, Wahnsinn. Auch körperlich wurde ausgepeitscht und ja, diesen schlimmen Tod erlitten. Aber schon sein ganzes Leben lang hat er das erlebt, dass auch persönlich Menschen ihn verletzt haben. Einer seiner engsten Freunde verrät ihn. Wir lesen davon, dass es auch Zeiten gab, wo seine Familie und seine Freunde nicht an ihn geglaubt haben. Wir lesen davon, dass er voller Entbehrung gelebt hat, zum Beispiel 40 Tage in der Wüste gelitten hat. Also wir lesen von diesem Gott, der weiß, was Leiden ist und der Leiden selbst erlebt hat. Er ist ein Gott, der mit uns leidet. Und auch im Alten Testament lesen wir ja immer wieder davon, dass Gott sich auf die Seite der Schwachen stellt, gegen das Unrecht, Leid und Ungerechtigkeit. Ein Gott, den das Unrecht nicht kalt lässt. Er ist kein Gott, der weit von uns entfernt ist, sondern ein Gott, der mitfühlt und mitleidet. Er steht an unserer Seite und lässt uns nicht im Stich. Und ich hoffe, dass du das auch in deinem Leben schon erfahren durftest, dass du dich auch schon im Leid an Gott wenden konntest, in Situationen, wo du nicht mehr weiter wusstest. Gibt es nicht zu viele Situationen, die für uns zu groß sind? Ich persönlich habe das schon ganz unterschiedlich erlebt. Besonders aber beim Leiden und Sterben von meinen Großeltern und auch ein paar meiner Freunden. Und für mich war dieses Sitzen am Sterbe- oder Totenbett jedes Mal so eine Erfahrung, die ich nicht vergessen habe. Die mich nicht losgelassen hat. Man sitzt da ganz nah bei jemandem, der jederzeit sterben kann. Menschen, die ich schon zum Teil mein ganzes Leben oder über eine lange Zeit intensiv kannte, die früher stark und energiegeladen waren, die zum Teil mich als Kind schon auf dem Arm gehalten haben und jetzt Jahre später war alles anders. Und manche von denen haben einen schnellen Tod erlitten, aber manche, die haben auch jahrelang gelitten. Und wo jedes Mal, wo ich vorbeikam, erlebt man wieder, wie jemand schwächer wird. Wie das Leid zunimmt. Und das nimmt einen ja auch persönlich mit. Und ich habe beim Predigtschreiben dann auch eine Nachricht bekommen, dass ein Kommilitone von mir verstorben ist. Und man denkt, so jung, nach langer Chemotherapie und immer wieder ging es auf und ab, wie das ist. Und ich saß dann an der Kondolenzkarte, um seiner Frau zu schreiben, die ich auch kannte, mein Beileid auszusprechen. Und ich konnte das nicht. Und dieses Leid, dann Gott klagen zu können, wenn wir nicht mehr weiter wissen, das ist für mich eine unheimlich tröstende Erfahrung. Und ich bin immer wieder überwältigt, auch davon, wenn ich bei Menschen am Sterbe- oder Krankenbett sitze und mit ihnen rede und sie dann erzählen, dass genau das auch ihnen hilft. Dass Gott eben klagen zu können in Situationen, wo wir es nicht können. Weil wir wissen, dass Gott an unserer Seite steht. Ganz egal, was wir erlebt haben, ob es Flucht ist, Krieg, Hunger, Vertreibung, Hass, Schmerz oder lange Krankheit. Und das jahrelang. Und dann trotzdem sagen zu können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich kenne meinen Gott und der ist bei mir. Das finde ich bewegend und stark. Und ich hoffe, dass ich das auch mein ganzes Leben lang sagen kann, aber ich weiß, auch wenn ich es nicht mehr sagen kann, auch wenn ich nicht mehr sprechen kann irgendwann, dass Gott mich hält auch wenn ich schwach bin. Ich komme zum Schluss. Wir haben einen Gott, der bei uns ist, der mit uns leidet, dem wir alles klagen können, ganz egal was, ganz egal wie. Wir können ihm einfach alles klagen, weil wir wissen, dass er für uns gelitten hat, ganz egal, wie wir uns fühlen. Und in der Bibel, da gibt es selbst die Rachepsalmen, wo Menschen ihre schlimmsten Emotionen loswerden. Wut, Zorn, sogar wo sie sich wünschen, dass andere Menschen sterben. Und sie sagen, hey Gott, ich bin so sauer, ich habe so Schlimmes erlebt. Ich gebe es in deine Hand. Kümmer du dich drum und halte du mich. Wir wissen, dass Gott an unserer Seite ist, dass er uns hört. Und das möchte ich dir heute als Ermutigung zusprechen. Ich möchte dich aber auch ganz besonders einladen, wenn du das Evangelium noch nicht kennst oder es für dich noch nicht angenommen hast, dann heute auch noch einmal diese Chance zu nutzen, ganz neu ins Gespräch mit Jesus zu gehen, dass er sich dir ganz neu zeigt. Ich möchte mit uns noch beten. Herr Jesus Christus, du bist unbeschreiblich groß. Und wir bitten dich, tritt du in unser Leben und zeig du dich uns jeden Tag ganz neu. Räum du weg, was uns von dir trennt und finde du uns. Du hast es uns versprochen. Ganz egal, ob wir schon 80 Jahre lang mit dir gläubig sind, 50, 20 oder noch gar nicht. Ja, komm du zu uns, zeig du dich zu uns in unserem Leben, in unseren Schwächen, in unseren schwachen Momenten und zeig du uns, dass du uns trägst, dass du schon die ganze Zeit an unserer Seite stehst. Und schenk du uns einfach doch Kraft für diese Woche, für all das, was ansteht. Amen.